Lasst mich euch einladen, eure Bibel im Buch an die Epheser aufzuschlagen. Heute Abend werden wir Epheser 1, Kapitel 1 bis 10 studieren. Vielleicht werdet ihr euch wundern, dass wir heute im Epheserbrief sind. Ich habe die Predigt, die ich für Ezra vorbereitet hatte, nochmal durchgesehen und gedacht, ich brauche länger dafür, und um es auch wirklich gut zu predigen. So habe ich nun eine andere Predigt genutzt. Das ist eine meiner Lieblingspassagen in der Schrift. Und es geht hier um die Lehre, die in diesem Schriftabschnitt steht. In der Lehre finde ich mich jede Woche wieder, auch als Christ. Und so betrachten wir das heute Abend, und ich hoffe, dass es für euch auch eine Ermutigung sei und eine Belehrung, dass ihr lernt, begreift, was Christus getan hat für euch. Aber auch, dass wir die Zukunft, das Ziel erkennen, was Christus für sein Volk hat. Nun lesen wir Epheser 1, die Verse 1 bis 10. Das ist die Lesung des heiligen, unfehlbaren und inspirierten Wortes Gottes. Epheser 2, 1 bis 10. Entschuldigung. Epheser 2, 1 bis 10. Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten, und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet, und hat uns mit auferweckt und mit versetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Das war die Lesung des Wortes Gottes. Lasst uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns das heilige Wort geschenkt hast, durch die Kraft des Heiligen Geistes, dass du heilige Menschen bewegt hast, wunderbare Dinge zu schreiben. Und Vater, wir bedenken nun das, was Paulus an die Epheser geschrieben hat. Da bitten wir dich, dass du uns unsere Seelen ermutigst, dass wir diesen Abschnitt lesen und betrachten in Staunen über das, was wir empfangen haben. Ich bitte, dass du auch Überführung schenkst den Verlorenen, dass das der Tag des Heils für sie sei. Dass sie das lesen mögen mit uns und dass sie von den Reichtümern lesen mögen, dass sie das auch verlangen danach, dass sie ihren Glauben in Jesus Christus setzen mögen, als Retter. Vater im Himmel, wir bitten das in Jesu heiligem Namen. Amen. Der bekannte Liedschreiber John Newton hat einmal gesagt: Ich bin nicht, was ich sein sollte. Ich bin nicht, was ich sein will. Ich bin nicht, was ich in einer anderen Welt zu sein hoffe. Aber doch bin ich nicht der, der ich einst war. Und durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin. Was für ein wundervoller Abschnitt, was für ein herrliches Zitat, dass wir von diesem Bruder haben, der vor uns da war. Das betrifft hier die Errettung. Er hat das Werk Christi in sich betrachtet. Und das Werk, das Gott verheißen hat, in der Zukunft zu tun. Und für ihn war es ein Trost. Und wie wir nun zu diesem Abschnitt kommen in Epheser 2, da schreibt Paulus an die Kirche in Ephesus. Er schreibt an Gläubige. Die Verse 1 bis 10 sind nicht evangelistisch in ihrem Design. aber das sind Verse, die im Besonderen an die Gläubigen gerichtet sind. Seht ihr, Paulus möchte den Zweifelnden, den Unsicheren, den verunsicherten Herzen dienen. In der Kirche in Ephesus, war eine Wegscheide. Wenn ihr die Landkarte dort seht, wie das Mittelmeer, das Ephesus, und was ihr erkennen müsst, das war nicht nur ein Ort, wo Handelsstraßen sich gekreuzt haben, sondern auch Ideen. Es ging auch um Seelen und Religion, die Anbetung von falschen Göttern. Tatsächlich war Ephesus bekannt, es war eine der großen Tempel der alten Welt, nämlich der von Artemis, einem falschen Göttin. Und dieser Tempel war bekannt für alle Arten von Gottlosigkeit. Die Stadt war bekannt dafür, dass dort Christen verfolgt wurden. Und sie wurden aus der Geschäftswelt ausgeschlossen. Ihre Leben wurden beschwert wegen den falschen Anbetungen falscher Götter. Und wie nun der Apostel hier schreibt an diese kleine Gemeinde in Ephesus, da möchte er, dass sie drei Dinge betrachten, die auch wir betrachten wollen heute Abend in diesen wenigen Versen. In den Versen 1 bis 3, da möchte ich, dass wir betrachten, wer waren wir? Wer wir waren? Die Verse 4 bis 9, wer wir sind? Wer wir sind? Und Vers 10, wer wir sein werden? Wer wir sein werden? In den Versen 1 bis 3 sagt Paulus, und denkt nochmal, er schreibt zu ihrer Ermutigung. Er schreibt, um ihre Gewissheit, Heilsgewissheit zu bestärken und sich an Christi Heil zu erfreuen. Und das fängt an, das ist vielleicht etwas seltsam. Kapitel 2, Vers 1. Und euch, die ihr tot wart, durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt. Das klingt nicht sehr ermutigend, oder? Tatsächlich, wenn ihr ein ursprünglicher Leser dieses Teils der Schrift gewesen seid, dann lest ihr, ihr wart tot. Ihr wart Nekros. Das ist ein legal bindender Begriff. Wenn jemand in der alten Zeit gestorben ist, dann hatten sie jetzt nicht irgendwie so Gerätschaften wie heute, wo man genau wissen wusste, feststellen konnte, wann jetzt jemand wirklich tot war, wegen Herzschlag und Atmung. Das konnte man nicht so zweifelsfrei feststellen. Wie hat man es damals festgestellt? Man hat sie irgendwo hingelegt und dann drei Tage betrachtet. Und nach drei Tagen hat der Körper dann angefangen zu verwesen, wenn sie wirklich tot waren. So konnte man wissen, der ist wirklich tot. Und Paulus benutzt hier ein förmliches, rechtliches Wort, das im Neuen Testament auch benutzt wird. Ihr wart tot in euren Übertretungen und Sünden. Also in diesem ersten Abschnitt, da möchte er, dass sie darüber nachdenken, wer sie waren. Und sie auf eine Reise der Kontraste mitnehmen. Wer sie einmal waren, die Vergangenheit, der Staat, der Platz, von dem aus sie herkamen. Der erste Platz ist Tod, tot sein, in Sünde und Übertretung. Wenn wir nur zu diesem Abschnitt kommen, ich denke nie, nicht, dass über Sünde so einen Effekt hat, aber das sagt Paulus hier. Er sagt, geistlich sind die Übertretungen und Sünden von Gottes Gesetz, das, was zu brechen, was Gott uns geboten hat, immer zu tun. Und die Dinge, also die Dinge nicht zu tun, die Gott uns gebietet, und die Dinge zu tun, die Gott uns verbietet. Übertretungen von Gottes Gesetz, das ist Sünde, sagt er. Und in eurem Leben, da macht euch das zu einer toten Person. Das ist geistliches Todsein. Das heißt, dass man vor dem Angesicht Gottes ist man so gut wie tot. Man kann nichts tun, was einen lebendig sein lässt. Ihr wart tot, ihr wart wie eine Leiche. Dann geht er weiter in Vers 2, in noch einer anderen Weise, in denen ihr einst gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt. Ich habe jetzt nicht das zu sehr in moderne Medien hineinpressen, aber wie nennen wir Sachen, die tot sind und doch noch laufen? Das sind Zombies. Zombies. Das ist ein bisschen etwas in der Art. Ich meine, das hat natürlich Paulus jetzt nicht direkt im Blick, aber sie waren eher, sie haben gehandelt nach dem Lauf dieser Welt. Sie waren weltliche Menschen. Sie waren so wie jeder andere. Es wird gleich noch weiter ausgeführt, aber er sagt, wir waren tot in Sünde und doch waren sie auch weltlich. So waren sie wie jeder andere. Es war ein Leben, das ununterscheidbar war von dem der anderen um sie herum. Die auch die anderen Leute, die in Ephesus lebten. So gibt es auch Christen, sogenannte Christen, die nicht zu unterscheiden sind von den anderen Menschen in Stuttgart, die ein Leben ohne Buße leben, ohne ein Leben, das nicht dem ewigen Leben zustrebt. Drittens, er sagt, nicht nur waren sie tot und weltlich, sondern sie sind auch dem Prinzen, dem Fürst, der in der Luft herrscht, gefolgt, der nun in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Das ist eine komische Sache auszudrücken, so, oder? Was heißt denn das eigentlich? Das ist eine sehr einmalige Sache, den unbekehrten Zustand der Epheser damals zu beschreiben und auch des unbekehrten Mannes heute. Er ist sehr genau hier, der Paulus, indem er sie haben ihr Herz Satan geweiht. Es ist eine poetische Art, um Satan zu beschreiben, den Fürst der Fliegen, der Fürst der Lügen und sein Werk in den Herzen derer, die hier als Söhne des Ungehorsams beschrieben werden. Stell dich das folgendermaßen vor. Sünde bewirkt nicht nur Totheit gegenüber Gott, sondern wir haben ein Leben gelebt, das dem Feind Gottes wohlgefallen hat. Wir lebten ein Leben, das entsprechend den Einrichtungen und den Vorgaben von Satan war. Als hätten wir uns dem Bösen hingegeben, den bösen und gottlosen Kräften. So sahen wir aus wie unser Vater, wie er. Wir waren nicht gleich der Leibnis der Gleichheit Christi, sondern von der Hölle und Satan. Söhne des Ungehorsams werden sie genannt. Das, was sie tun, die Kultur, das alles, was sie tun, ist etwas, was Gott nicht gefällt und was auch mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Nun geht Paulus weiter, das ist nämlich nicht genug. Und Paulus möchte wirklich klar machen, sie hier zu ermutigen, er möchte sie aufbauen. In Vers 3 sagt er, unter denen wir alle einmal, Vergangenheitsform, lebten. Wir führten unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen, der Rest der Menschheit. Das heißt, ihr lebtet ein Leben, wo ihr euren eigenen Verlangen nachgegangen seid. Und dann habt ihr das getan, was ihr wolltet. Und ihr habt seid euch selbst gefolgt. Ihr habt euch selbst geehrt, anstatt Gott. Ihr wolltet nicht den Gott des Himmels ehren. Und das, was ihr tatet, hat euch gefallen. Und ihr wolltet es, ihr liebtet es, so zu leben. Aber diese Art von Leben macht euch genauso wie jeden anderen auf der Welt zu einem Kind, das bereit ist, den Zorn des ewigen und gerechten Gottes zu empfangen. Ihr wart schuldig. Ihr wart schuldig. So kommen wir zurück. Aber Pastor, hast du uns nicht gesagt, das wäre ermutigend, aber hier ist es sehr, sehr entmutigend. Eine ganze Liste von Beschuldigungen. Er bringt alles auf, was einmal war, alle die Vergangenheit, alle die Sachen, wo sie mal in diesem alten Tempel waren und diese lüsternen Dinge taten, diese ungöttlichen Dinge und wo sie betrogen haben und wo sie auch im Handel betrogen haben, wo sie vielleicht auch getötet haben, wo sie vielleicht auch gemordet haben. Sie haben vielleicht Millionen Dinge getan und das bringt er das alles wieder vor jetzt an dieser Stelle im Text. Das klingt eher, als wäre Paulus einer dieser Höllenprediger. Und das ist nicht gerade fröhlich. Und sagst mir jetzt, Pastor, das ist etwas zur Ermutigung? Ja, absolut. Denn der Apostel Paulus möchte sie daran erinnern, wie niedrig sie, tief sie in der Sünde waren, damit sie wissen, wie sie gegenwärtig, wie hoch sie stehen durch die Gnade Jesu Christi. Und lasst mich euch das sagen, Christen, wenn du nie gewusst hast, wie groß deine Sünde war, dann wirst du es nie wertschätzen, wie groß Gottes Gnade, Christi Gnade dir gegenüber war. Lass mich das nochmal sagen. Es ist nämlich so wichtig, es ist entscheidend wahr und es ist eine Aussage von Paulus. Wenn du nie gewusst hast, wie groß deine Sünde war, dann wirst du niemals erkennen, wie groß die Gnade Christi für dich war und ist. Lass mich nochmal sagen, das ist ein Kontrast. Er zeigt dir die Finsternis, in der du einst warst, damit du das wunderbare Licht wertschätzt, in dem du im Moment lebst. Zu sehen, was wir einst waren, Sünder. Verzweifelt, in Dunkelheit und bereitet zum Zorn. Und in Versen 4 bis 9 ist nun der Apostel Paulus dabei zu verkünden, wer wir sind, wer wir in Christus sind. Die Vers 4 beginnt da an, und das sind sehr einige der kostbarsten Worte der Bibel für mich. Aber Gott. Gott aber. Wie wir als wir zu Vers 4 nun kamen, gab es nur schlechte Sachen. Ich und meine Gottlosigkeit, eine chaotische Welt, eine Welt voller Ungehorsam, ununterscheidbar. Aber jetzt plötzlich diese Wende. Gott, aber. Das ist fast nur, wie, als würde eine Stimme hineinbrechen und alles stoppen. Wie ein Kind, das verzweifelt, das angesichts seiner Eltern brüllt. Oder sieht und der Vater sagt nur Stopp. Und Paulus sagt hier und er möchte, dass du dich fokussierst auf das Nächste, was er sagt. Gott. Gott ist der daran handelt, wer wir sind. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat uns um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Aus Gnade seid ihr errettet. So lasst uns diese wenigen Verse nur bedenken. Verse 4 und 5. Vers 4. Es ist Gott, der am Anfang von dem steht, wer wir sind in Christus Jesus. Es ist er, in dem die Reichtümer sind und er hat die Barmherzigkeit. Ich möchte dir zeigen, dass du verstehst, was Gnade meint. Gnade ist ein Wort, das sehr eng, oder Barmherzigkeit hängt sehr eng mit Gnade zusammen. Wenn Vers irgendetwas machen sollte mit diesen verabscheuenswerten Menschen, dann muss etwas in seinem Herzen sein. Es muss Gnade da sein. Erbarmen. Das ist das, was die vorigen Vers sahen. Aber erst erbarmend. Er hat Erbarmen gegenüber dieser Art von Menschen, die im Leib Christi in Ephesus waren, auch heute Abend. Er ist voller Erbarmen. Und ich freue mich, weil immer, wenn Paulus die Grundlage des Erbarmens Gottes beschreibt, habt ihr das gesehen? Er ist voller Erbarmen, er schüttet nicht den Zorn über dich aus, den du verdient hast. Aber warum? Wegen der großen Liebe, mit der er uns geliebt hat. Ist das nicht wiederholenswert? Es ist hier sehr wiederholend, oder? Mit seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat. Er gibt diese Gnade, indem er zerstört dich nicht als den Wurm, der du warst, sondern er setzt dich neben sich. Dein ganzes Leben kann damit verbracht werden, um nur zu verstehen zu wollen, was Vers 4 heißt. Die ganze Ewigkeit in der Gegenwart Gottes ist nicht genug, um allein den Grund dieser ganzen Liebe auszuloten. Wir waren doch ein Kind des Zorns, ein Sohn des Ungehorsams. Aber Gott wirkt in ihm, um ihm Leben zu geben. In Jesus Christus. Und so möchte ich euch sagen, dass der du bist, wenn du an Jesus Christus glaubst, dass der Beginn deiner Errettung im Herzen Gottes begründet ist. Es ist im Herzen Gottes, das ist nicht in deinem Herzen. Ist nicht das eine wunderbare Sache? So viele von uns können sehr verirrt sein, wo ist jetzt unser, wo beginnt unsere Errettung und unser Gang mit Gott, vielleicht eine Entscheidung, die wir gemacht haben, dass wir uns von dem abwenden oder von dem abwenden. Ein Neujahrsvorsatz, einfach nur sich zu verändern. Aber das ist nicht das, was Paulus hier sagt. Er sagt, am Beginn des christlichen Lebens, der Beginn unserer Errettung, ist tief in dem unfassbaren, unausforschlichen Tiefen der Liebe Gottes. Aber Pastor, ich weiß nicht, wie ich das verstehen soll. Er sagt das, lobe Gott. Wenn meine Errettung, wenn die Errettung mit mir beginnt, dann kann ich das definitiv versauen. Denn ich versage. Ich ändere meine Gesinnung, ich mache Fehler, aber Gott nicht. Er ist immer derselbe. Die Liebe, mit der er uns geliebt hat, der Beginn von dem, wer wir waren, der Beginn unserer Errettung ist im Herzen Gottes. In Vers 5 beginnen wir einen fortlaufenden Durchgang durch das Leben des Christen, wo wir vier Dinge haben, die uns gesagt werden, oder gezeigt werden. Nicht nur hat Gott uns mit der Liebe geliebt, mit der er uns geliebt hat, sondern auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretungen. Da haben wir doch bereits drüber geredet, ne? Gott hat begonnen, wir waren tot und Tote machen nichts. Wenn du eine Beerdigung hast, die Toten dort machen nichts. Sie atmen nichts, sie machen nicht einmal das Geringste, das Leben von sich zeigt. Auch uns, die wir tot waren durch die Übertretung, mit dem Christus lebendig gemacht. Was sagt er zu den Ephesern? Er sagt, ihr seid, weil ihr nun lebendig seid mit Christus. Das braucht eine Qualifikation. Das ist nicht nur, dass ihr lebendig wart, ihr lebt und habt geistliches Leben, sondern euer Leben ist in Vereinigung und Gemeinschaft mit Christus, mit ihm, in seinem Leben. Ein unzerstörbares, ewiges Leben. Ihr wart einst tot in Übertretungen und Sünden, aber das ist nicht mehr wahr in Bezug auf euch. Wenn ihr in Jesus Christus seid, durch das Werk Gottes, dann seid ihr lebendig. Ihr seid lebendig in dem einen, der niemals stirbt, der die Sünde überwunden hat. Amen. Lob sei dem Herrn. Was für eine Ermutigung ist in diesem Abschnitt, dass wir sehen, einst waren wir tot und jetzt sind wir in Christus lebendig. Lob sei Gott. Denn das ist Erbarmen, das ist Gnade, das ist Liebe. Und tatsächlich geht der Apostel noch weiter und sagt, aus Gnade seid ihr errettet. Der zweite Aspekt von dem, wer wir jetzt sind. Wir sind nicht mehr tot, wir sind nicht mehr Kinder des Zorns, wir sind davon gerettet. Ich habe mich gefragt, ob ihr jemals darüber nachgedacht habt, über das, was Errettung im christlichen Leben überhaupt meint. Denn wenn wir über Errettung reden oder wie man errettet wird, dann sagen wir, wir sind von etwas gerettet. Ja, das hat mir Zeit gespart oder sie hat mich zurückgerufen und mich davor bewahrt, vom Auto getroffen zu werden. Oder meine Tochter hatte diese Behandlung und das hat sie von einem Desaster bewahrt, zum Beispiel irgendeine Krankheit oder Krebs oder sonst was. Und dieses Medikament hat mich von einer Amputation bewahrt. Oder was ist ein Christ? Wovor ist ein Christ gerettet? Die Errettung ist eine Errettung nicht vor der Hölle. Es ist gerettet zu sein vor dem gerechten Zorn eines heiligen Gottes. Von was sind Christen gerettet? Sie sind gerettet vor einem Gott, der Sünde hasst und der jedes Recht hat, seinen Gericht und seine Zerstörung gegen die Leben und Seelen der Menschen zu richten, und zwar für immer. Vor was sind sie gerettet worden? Vor dem allmächtigen, schrecklichen, zornigen, furchtbaren, erschreckenden und unbeschreiblichen und furchtbaren Gott. Epheser, ihr seid gerettet. Ihr seid nicht, wer ihr einst wart. Lobt Gott, ihr seid nicht mehr, wer ihr wart. Einst wart ihr in diesen Wegscheiden, ihr wart im Weg von Gott. Ihr wart das Ziel, das er ins Auge gefasst hat, des Pfeils der Gerechtigkeit, der bereit war, losgelassen zu werden. Ihr seid davor gerettet. Und er sagt noch mehr. Er sagt in diesem Abschnitt, wir sind auferweckt mit Christus. Vers 6. Und er hat uns mit auferweckt. Ich versuche das zusammenzunehmen. Vielleicht könnt ihr es auch mit einem Griechisch-Studenten aus unserer Gemeinde reden drüber, mit Joshua. Aber wie diese Dinge wirklich zusammenpassen, das ist sehr schwierig. Es ist, als würde Paulus seine Zunge verdrehen hier geradezu, um Wahrheiten auszudrücken, die sogar für ihn zu schwer sind zu begreifen. Also es ist ein bisschen schwierig. Er hat uns mit dem Christus lebendig gemacht, aus Gnade seid ihr errettet und hat es mit auferweckt. Das ist kein normales Deutsch, oder? Das ist hier diese dritte Sache. Auferweckt mit Christus. Mit auferweckt und mitversetzt. Sag nochmal, ich habe gerade gesagt, wie niedrig ihr einst wart, damit ihr seht, wie hoch ihr jetzt erhöht seid. Wisst ihr, es ist eine Sache zu sagen, jemand hat dich vor zum Beispiel einer schlechten Sache gerettet. Auf der anderen Seite, du bist nicht mehr dem ausgesetzt, aber es heißt gleichzeitig, du hast etwas besser, oder? Oder? In dem Fall heißt es ja nicht nur, ihr habt nicht nur jetzt zum Beispiel beim Auto nicht nur davor bewahrt, dass ihr vom Auto überfahren werdet, sondern hier ist es, auf der einen Seite warst du ein Kind des Zorns, aber nun ist jemand davon erweckt worden, zu besseren Dingen, mit Christus zu sein, in Christus. Eine wunderbare Sache. Nicht nur bist du nicht nur, wer du nicht mehr der du einst warst, sondern du bist nun jemand anders. Sagst du, lobe Gott? Wo ist jetzt die Ermutigung hier schon wieder? Er sagt mir, die gegenwärtige Realität von dem, wer ich in Christus bin, Menschen, die mit ihm verbunden sind, in der Gesegnetheit sein ist. Er sagt uns noch was Viertes. Wir sind nicht nur mit Christus auferweckt, sondern mitversetzt in die himmlischen Regionen. Seht ihr mal um. Das sieht hier aber nicht wie der Himmel aus, wo wir sind. Das ist eine schwere Sache, es überhaupt zu begreifen. Aber das ist ein anderer Weg zu sagen, wo Christus ist, wo ist jetzt Christus? Er ist in dem angemessenen Sitz des Sohnes, an dem Ort, wo der Sohn zu sitzen hat. Was heißt es, wenn wir mit ihm sitzen? Wir sind in der Stellung von Söhnen und Töchtern. Wir sind adoptiert in die Familie Gottes mit hineingenommen. Das ist verbunden mit der Sohnschaft. Wir sind nicht nur mehr keine Feinde mehr, dass wir keinen Zorn mehr bekommen, dass wir nicht mehr in Verzweiflung kommen, sondern wir sind in ihm und wir sind Söhne der Gerechtigkeit. Und wir verdienen nun die Dinge, die Söhne und Töchter verdienen. Die unausforschlichen Reichtümer in Christus, die dem Sohn zustehen. Fasst das einmal. All die Segnungen, die ihr in diesen Segnungen, in diesem Leben habt, all die Segnungen, die dann im zukünftigen Leben sind, all das ist von Jesus verdient worden. Jeder Moment, in dem du atmen darfst und die Wahrheit deiner Errettung bedenken darfst und jeder Tisch voller Essen, jedes erhörte Gebet, jeder Moment des Wohlergehens in einer Welt der Verzweiflung, alles ist etwas, dass Jesus zusteht und du bekommst es, weil es Gott gefiel, dich in Jesus, seinen Sohn, hineinzunehmen, der all das verdient. Wie wenn du jetzt ein Kind adoptierst in dein Haus und ihm all das gibst, was deine eigenen Kinder auch bekommen, weil du es liebst. Was für ein wunderbarer Abschnitt der Schrift. Wer sind wir? Wir sind geliebt bei Gott, auferweckt aus den Toten, gerettet vor dem Zorn Gottes, auferweckt in Christus, um Gemeinschaft zu haben mit ihm. Und wir sind die, die versetzt sind in die Stellung der Kinder Gottes in Christus Jesus, um alle Segnungen und Herrlichkeit und Ehre und Gnade und Barmherzigkeit und Liebe zu empfangen. Unbegreiflich. Unbeschreiblich. Diese Tiefen und Höhen dieses Abschnittes zu fassen, ist einfach nur schwierig. Das ist nicht etwas, was wir selber tun können. Wir können das einfach nicht, die Tiefen hier vorzudringen. Und jetzt noch die Verse 8 und 9. Da gibt uns noch mal eine zusammenfassende Aussage, was es heißt, in Christus Jesus zu sein. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Das ist, als wäre all das nochmal zusammengepackt, dieses Wort der Gnade, unverdiente Liebe, unverdiente Güte, die Gnade wirkt in dieser Weise. Sie ist nicht verdient von dir, aber sie muss durch Christus erworben sein. Es ist durch das, dass wir gerettet sind. Aber du, wenn du das in Englisch oder auch in Deutsch liest, dann liest du etwas in der Vergangenheit. Und das ist so wenig, viel weniger als eigentlich im Original steht. Das verblasst in dem Vergleich. Im Deutschen ist es ähnlich. Dieses Wort ist so viel mehr. Denn es ist eine Zeitform, die wir nicht mehr im Englischen oder Deutschen haben. Aus Gnade seid ihr errettet. Und seid errettet, also seid jetzt errettet und werdet errettet sein. Das ist eine ewige Wahrheit mit ewigen Folgen. Das heißt, ihr habt eine Sicherheit über alles in der Vergangenheit. Denn in der Vergangenheit hat dich Gott gerettet aus dem Zorn gerettet, der dich getroffen hätte. Und jetzt in der Gegenwart wird diese Errettung verwirklicht. Und du wirst geheiligt und der alte Mensch wird abgelegt, zu Tode gebracht und der neue angezogen. Und dann am Schluss wirst du gerettet und wirst gerechtfertigt im Blut Jesu Christi. Und all das für dich ist in diesem Wort ausgedrückt. Wieso können wir es nicht einfach übersetzen als einen Satz? Wurdet gerettet, werdet gerettet und seid gerettet. Das umfasst das alles. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und das ist ganz einfach zusammengefasst. Das ist so weit, so breit, so tief. Einfach nur aus Glauben. Einfach nur an ihn zu glauben. Die Gnade, die es Gott gefiel zu geben, an Sünder. Und das alles, was sie tun müssen, ist glauben. Okay, was ist nötig? Nichts anderes. Nichts anderes ist ausreichend. Einfach nur deine Hoffnung in ihn zu setzen und an Jesus zu glauben als Herrn und Retter. Das ist, aber der Apostel möchte sicher sein, dass uns das klar ist. Denn er weiß, dass Heiden das lesen werden. Die Epheser waren ja auch Heiden. Und durch Glauben allein. Er sagt, und das ist nicht durch ein eigenes Tun, das ist das Tun Gottes. Vielleicht möchten wir das Fünftes hinzufügen. Was heißt es, in Christus zu sein? Wir sind jetzt Menschen, die Gaben bekommen haben von Gott. Nicht als ein Werk, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Wer sind wir? Wir sind ein Volk, gerettet durch das Werk Gottes. Wenn wir einfach an ihn glauben, an seinen Sohn, der sind wir gerettet und erlöst von seinem Zorn. Wer werden wir sein? Vers 10. Die zukünftige Erwartung, die dieser Abschnitt an dieser Stelle hat, wo der Apostel das schreibt, an diese kleine Gemeinde in Ephesus. Er sagt, denn wir sind seine Schöpfung. Wir sind sein Werk, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Ihr seht, für mich ist Vers 10 eine so wunderbare, tröstende Sache. Denn was sagt es mir über mich selbst, über meine Zukunft? Es sagt, ich bin Gottes Schöpfung. Er hat an mir gewirkt und er wirkt immer noch in mir. Er formt mich nach dem Bild, nach seinem Willen. Nun, vielleicht seid ihr schon mal in die Straße nach Garmisch. Vielleicht waren wir die Einzigen, die das besucht haben. Und da ist irgendein Laden. Und da ist eine Stadt. Das sind diese Holzkunstwerke, diese Holzfiguren. Auch in den Fenstern und wenn ihr da von Laden zu Laden geht und wenn ihr ein geübtes Auge habt, dann sind da verschiedene Muster, verschiedene Kunstwerke, die man da sieht. Manche sind religiös motiviert, manche sind einfach nur, manche sind auch puzzelartig. Vielleicht auch kleine, es gibt sogar so Sparschweine oder solche Sachen. Aber alle diese Kunstwerke haben ein bestimmtes Ziel, eine bestimmte Motivation. Und Gott hat mich geformt zu seinem Zweck. Und mein Ziel ist letztlich abhängig von dem, was er will, was er tut in meinem Leben, in meinem Herzen, in meinen Gedanken. Und das ist alles um seines Lobes willen. Denn es heißt ja hier, wir sind nicht nur ein Werk Gottes, sondern wir sind geschaffen in Christus Jesus. Moment, wissen wir nicht? Die Schöpfung war doch lange her. Es ist, als ob Paulus hier von der neuen Geburt redet. Der alte Mensch ist hinweggetan, der neue Mensch wurde geboren, die neue Geburt, eine Neuschöpfung, das hat ein Ziel und das ist hier im Hinterkopf und das beschreibt der Zweck Gottes. Er sagt nicht genau, was diese Werke sind, aber er sagt, sie sind gut in der Annahme, dass wir verstehen, das ist gut im Herzen Gottes, im Ansehen Gottes. Er macht dich zu dem, was er will, dass du es tust. Und Apostel Paulus sagt auch, er macht uns für gute Werke, für den Zweck Gottes, um das Herz Gottes zu erfreuen. Der Schmied macht einen Hammer zu seinem Zweck, manches um vielleicht Eisen zu bearbeiten oder Nägel reinzuschlagen. So macht Gott das. Er macht dich entweder zu einem Evangelisten oder einen guten Ehemann oder einen guten Soldaten oder einen guten IT-Mitarbeiter oder einer, der den Glauben verteilt mit großem Mut, oder er macht dich zu einem Fischer von Christus, der wirklich gut auch zu Menschen reden kann, auch im Wartezimmer. Es geht um den Zweck, den Gott im Auge hat mit dir. Und das ist hier eine Erwartung, die Paulus auch hat. Wenn wir weitergehen, steht nämlich noch mehr da. Es sind nicht nur gute Werke, sondern die Werke, die Gott zuvor bereitet hat. Das sind Dinge, die wir tatsächlich gut tun sollten, die in den Herzen Gottes bereits liegen. Das ist nicht uns gemäß. Da ist eine Welt voller Trost. Die Zukunft von uns ist bereits vorbereitet von dem Gott, der uns liebt. Und das Ziel ist, ewig zu sein mit seinem Sohn. Und es ist sein Wille. Es liegt nicht an uns. Alles, was heute und morgen passiert, was in der kommenden Stunde passiert, in den kommenden Wochen, alles ist ihm gemäß. Alles entspricht seinen Zwecken, seinem guten Willen. Es geht nicht darum, was ich tue. Manchmal können Christen so überwältigt sein und unsicher. Man kann eine falsche Entscheidung machen. Aber wir haben einen Gott, der bereits vorbereitet hat, wie unser Leben sein sollten. Er plante bereits zuvor, welche Straße wir nehmen sollten. Und ich kann vielleicht das Thema, das über Vers 10 sitzt, Gott macht uns und wird uns machen, dass wir in den Dingen wandeln, die ihm gefallen. Und das ist, anders ausgedrückt, dass wir sein werden als ein Volk sein, ein Volk, das in Heiligkeit wandelt und das Gott widerspiegelt. Und auch sein gutes, göttliches und wunderbares Herz. Christen, wir wissen, es gibt einen Tag der Herrlichkeit. Ein Tag, an dem wir vollkommen und gerecht sein werden. Wo der Tod zu Tode gebracht wird und die Sünde abgeschnitten. Wo Versuchung, keine Krankheiten mehr, keine Nöte mehr. Nun leben wir im Griff dessen. Aber ich möchte euch sagen, geh nochmal zu dem Zitat, was wir am Anfang hatten. Denkt mal drüber nach. Haltet das mal im Herzen. Den ganzen Abschnitt hier, dass ihr einmal sagen mögt. Ich bin nicht, wer ich sein sollte. Ich bin nicht der ich sein will. Ich bin nicht, was ich einmal in einer anderen Welt sein will. Aber doch bin ich nicht, wer ich einst war. Und durch Gottes Gnade bin ich, wer ich bin. Was für ein wunderbarer Trost. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir danken für die heiligen Schriften und für den Dienst, den wir davon bekommen haben. Herr, ein altertümlicher Brief, den Paulus an seine Freunde in Ephesus geschrieben hat, dass das eine Welt voller Gnade und Dienst für uns sein kann, wenn wir hier bedenken, was Christus für uns getan hat. Vater im Himmel, ich bitte, dass du unseren Gedanken hilfst, dass wir deine Herrlichkeit wahrzunehmen, was für uns getan wurde in der Errettung, und dass wir blicken auf den Tag, der kommen werden, wo wir Segnung über Segnung über Segnung für immer bekommen werden, für immer und ewig. Vater, wir beten all das in Jesu Namen. Amen.